Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unsere Zukunft bist. Wir dürfen dich erwarten als unseren wunderbaren Herrn, der bald wiederkommt. Durch dich dürfen wir eine Zukunftsperspektive haben, mitten in einer Welt, wo so vieles unsicher und dunkel ist. Und viele Menschen haben diese Zukunftsperspektive nicht. Wir bitten dich, dass du uns persönlich, aber auch als Gemeinde brauchst, dass noch viele Menschen dich als ihre Zukunft kennenlernen dürfen. Amen. Wir befinden uns in der Bergpredigt. Heute kommen wir zum bekanntesten Stück der Bergpredigt, nämlich das Vaterunser. Das Vaterunser ist ja eingebettet in der Bergpredigt, in dem Abschnitt, in dem es um die echte Frömmigkeit geht. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen nicht beten wie die Heidner, einfach nur so ein bisschen plappern und möglichst viele Worte, weil sie denken, dann wird mal von Gott gehört, sondern Jesus hat ja gesagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und in dem Zusammenhang, wie man nicht beten soll, nicht wie die Heiden, hat Jesus auch gesagt, wie wir als seine Jünger beten sollen. Wir lesen dazu den Abschnitt Matthäus 6, die Verse 9 bis 15. Matthäus 6, die Verse 9 bis 15. Ich lese nach der Schlachter-Übersetzung. Das ist nicht die gewohnte Vater-Unser-Übersetzung, sondern ein bisschen anderer Wortlaut. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das Vaterunser wird in vielen Kirchen, in den meisten Kirchen, traditionellen Kirchen weltweit gebetet. In vielen Freikirchen wird das Vaterunser selten oder nie gebetet. Warum ist das so? Normalerweise sagen die Freikirchler, ja, wir wissen es besser, wir sind bibelfundiert und jetzt hat Jesus seine Jünger so ein Gebet gelehrt und wir beten das nicht in unseren Gottesdiensten und so. Warum ist das so? Nun, wenn man die Bibelstelle hier genau liest, die Einleitung, das sagt Jesus, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Es steht hier nicht, ihr sollt das beten, also im Sinne, ihr sollt diesen Wortlaut beten, sondern ihr sollt auf diese Weise, so sollt ihr beten, dem Inhalt entsprechend. Wenn in traditionellen Kirchen das gebetet wird, also das Vaterunser, dann besteht da natürlich eine Gefahr. Da besteht nämlich die Gefahr, dass man das Gebet so gut kennt, dass man es irgendwann einfach nur noch runterleiert und das Gebet so nicht viel mehr Wert hat wie einfach eine Lippenbekenntnis. Wenn wir in unseren Freikirchen das Vaterunser nicht wirklich vor Augen haben, weil wir einfach so sehr das freie Gebet betonen, weil wir denken, ja, das muss ja aus dem Herzen kommen, das, was uns auf dem Herzen liegt, das müssen wir beten. Da besteht die Gefahr der Verflachung von unserem Gebetsleben. leben, dass unsere Gebete wie flach werden. Und deshalb ist es für uns sehr, sehr hilfreich, dass wir uns immer mal wieder das Vaterunser vor Augen führen, wo Jesus uns lehrt, auf welche Weise wir beten sollen. Wo Jesus uns sagt, was wichtige Schwerpunkte von unserem Gebetsleben sein sollen. Also die Orientierung am Vaterunser ist sehr, sehr hilfreich für unser Gebetsleben, dass unser Gebetsleben nicht flach wird, oberflächlich, sondern eine große Tiefe hat. Wenn wir uns nun das Vaterunser anschauen, da sehen wir schon die ersten zwei Worte sind sehr bedeutsame Worte. Unser Vater. Unser Vater. Es ist einmal vom Vater die Rede, aber dann ist auf der anderen Seite nicht die Rede von mein Vater, sondern von unser Vater. Das sind zwei ganz wichtige Worte, unser und Vater. Wenn das Vaterunser mit Vater beginnt, Vaterunser, dann weist das uns darauf hin, dass dieses Gebet ein Gebet der Kinder Gottes ist. Das heißt, genau dieses Gebet auf diese Weise können im Grunde genommen von Herzen nur die Kinder Gottes beten, die Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn in ihr Leben aufgenommen haben. Klar, andere, die können das auch beten, die können das beten, aber so richtig von Herzen, von der inhaltlichen Bedeutung, da können das im Grunde genommen nur Kinder Gottes beten. Ein Kind Gottes ist ja jemand, der Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat. Das lehrt uns Johannes 1, Vers 12. Aber dann lehrt uns Römer 8, Vers 14 auch, dass die Kinder Gottes sich dadurch auszeichnen, dass sie sich vom Geist Gottes führen lassen. Also nicht irgendwie leben, sondern in Römer 8, Vers 14, da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Kinder Gottes zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich vom Heiligen Geist führen lassen. Sprich, ein Kind Gottes lässt Gott sein Leben bestimmen. Wenn man das bedenkt, was alles ein Kind Gottes ausmacht, da kann man eigentlich das Vaterunser auch sehr gut als Evangelisationsinstrument verwenden. Nämlich bei denjenigen Leuten, die traditionell kirchlich sind und denen das Vaterunser was bedeutet. Und wenn man jetzt mit ihnen sagt, ja, du betest doch auch das Vaterunser. Sollen wir mal das Vaterunser ein bisschen genauer anschauen, was das bedeutet? Und dann fängt man an, Vater. Unser. Was bedeutet das überhaupt, zu Gott Vater sagen zu können? Wann kann man das eigentlich mit Recht sagen? Dann hat man da eigentlich eine Möglichkeit, auch durch das Vaterunser evangelistisch tätig zu sein, wenn man da mit so gottesfürchtigen Menschen unterwegs ist, die aber die wahre Bedeutung von der Wiedergeburt noch nicht erfasst haben. Doch jetzt ist mir noch etwas wichtig beim Unser Vater, nämlich, dass wir auf das Unser Acht geben. Wir leben nämlich in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Der Individualismus gehört zu den Megatrends unserer Gesellschaft. Und wie schnell lassen wir uns auch als Gläubige von diesem Megatrend der Individualisierung prägen? Mein Gott und ich, meine Gemeinde und ich, wo einfach unser eigenes Ich, unser Glaube, persönlicher Glaube im Vordergrund steht und wir wie die große Gemeinschaft der Kinder Gottes aus dem Auge verlieren. Man schaut sich nach einer Gemeinde um, wo es mir gut passt, wo ich mich wohlfühle. Und wenn ich jetzt endlich die Gemeinde, die AB Bern gefunden habe, wo ich mich wohlfühle, dann bin ich und die AB Bern, da ist das dann einfach das Wichtige. Und so der Blick drüber hinaus, das kann wie verloren gehen. Hauptsache unserer Gemeinde geht es gut. Hauptsache wir wachsen. Und Das nennt man Gemeindeegoismus. Und ich bin Gegner Gemeindeegoismus, weil die Gemeinde Jesu größer ist wie der AB Bern. Und da ist es wichtig, dass wir immer auch den Blick über unsere eigene Ortsgemeinde hinaus haben. Weil Gott der Vater von allen Kindern Gottes ist. Es gibt noch viele Kinder Gottes, die sind nicht in der AB Bern. Die sind nicht mal alle in einer Freikirche. Es gibt auch Kinder Gottes, die sind in den reformierten Kirchen. Oder sogar auch in der katholischen Kirche gibt es wahre Kinder Gottes. Das wollen wir nicht vergessen. Und den Blick, den wollen wir haben. Klar, es gibt Nuancierungen und Unterschiede und die dürfen wir auch nicht einfach so unter den Teppich kehren. Das machen wir auch nicht, aber wir wollen den Blick dafür haben, Gott ist der Vater von allen seinen Kindern. Und wir wollen nicht einfach nur auf uns selber und nur auf unsere Gemeinde fokussiert sein, sondern immer auch den weiteren Blick haben. Wenn wir nun uns die ersten Bitten vom Vater unser anschauen, da sehen wir etwas Interessantes. Nämlich, da geht es zuerst in den ersten drei Bitten nur um Gott. Und erst danach kommt die Bitten, die auch die menschliche Ebene betreffen. Ist interessant. Die ersten drei Bitten, zuerst kommt nur Gott und dann kommt die Bitten, die auch unsere menschliche Ebene betreffen. Genau dieselbe Struktur finden wir übrigens auch bei den 10 Geboten. Zuerst die Gebote, die Gott betreffen, und dann die Gebote, die den zwischenmenschlichen Bereich betreffen. Oder beim Doppelgebot der Liebe, da haben wir das auch so. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Also da auch zuerst Gott und dann die zwischenmenschliche Ebene. Übrigens, dieser bekannte Vers, Matthäus 6, Vers 33, da heißt ja auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird dir hinzugefügt werden oder zufallen. Und da haben wir genau dieselbe Struktur. Und jetzt haben wir hier einen Gebetsdreiklang, wo es um Gott geht, am Anfang vom Vater unser. Der Dreiklang, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und bei diesem Gebetsdreiklang, da wird sehr deutlich, dass das Gebet in seiner tiefen Bedeutung nur von einem Menschen gebetet werden kann, der sein Leben tatsächlich dem lebendigen Gott übergeben hat, der ein Kind Gottes ist. Weil nur jemand, der einen Herrschaftswechsel vollzogen hat, wo nicht mehr das eigene Ich im Zentrum steht, sondern der lebendige Gott, der kann beten, dein, um dich geht es, dein Wille geschehe, dein Name soll geheiligt werden. Da wird das sehr, sehr deutlich. Und diesen Gebetsdreiklang, den schauen wir jetzt näher an. Zunächst, geheiligt werde dein Name. Worum geht's bei dieser Bitte? Bei dieser Bitte geht es darum, dass es in unserem Leben nicht mehr um unseren eigenen Namen geht, nicht darum, dass wir selbst gut vor den Leuten dastehen, dass wir bei ihnen Anerkennung finden, sondern uns geht es um Gottes Name, dass Gott geehrt wird. Gottes Ehre an erster Stelle. Gottes Ehre an erster Stelle. Und ich muss sagen, Gottes Ehre an erster Stelle in einer Gesellschaft, in der Gott kaum noch eine Rolle spielt, das ist herausfordernd. Das ist nicht einfach. Umso wichtiger ist, dass wir dir bitte, geheiligt werde dein Name. Oder man kann diese Bitte auch umformulieren nach dem Motto, himmlischer Vater, lass mich ganz zur deiner Ehre leben. Dass wir diese Bitte zu unserem täglichen Gebetsanliegen machen. Weil selber aus eigener Kraft, das können wir nicht so leben, ganz aus Gottes Ehre. Niemand von uns kann den Namen Gottes im Alltag heilig halten, weil wir immer wieder fallen. Da sind wir auf die Hilfe Gottes angewiesen und deshalb wollen wir das zu unserem täglichen Gebetsanliegen machen, dass Gott uns hilft, ganz zu seiner Ehre zu leben. Gott will uns dabei helfen. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft schaffen, zu Gottes Ehre zu leben. Und deshalb lehrt uns Jesus, wir sollen Gott darum bitten. Jesus weist uns darauf hin, ich habe eine Hilfe für euch. Der lebendige Gott will euch dabei helfen, zu Gottes Ehre zu leben. Dein Reich komme. Was beten wir mit dieser Bitte? Mit dem Reich ist die Königsherrschaft Gottes gemeint. Gott ist ja seit Anbeginn der Schöpfung eigentlich König. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Niemand ist größer wie er, aber darum müssen wir nicht bitten. Das ist einfach so, dass Gott allmächtig ist und er der König über allem ist. Da müssen wir Gott nicht drum bitten. Aber Gottes Königsherrschaft zeigt sich ja auch bei Menschen, nämlich bei den Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und König anerkennen. Da zeigt sich Gottes Königsherrschaft, weil diese Menschen, die lassen Jesus als König über ihr Leben regieren. Und jetzt ist es so, dass längst nicht alle Menschen Jesus als ihren König anerkennen, sondern das sind ja nur die Kinder Gottes, die Gemeinde Jesu anerkennt Jesus als König. Und mit der Bitte, dein Reich komme, beten wir, dass noch mehr Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Das ist unser Gebetsanliegen, dass noch mehr Menschen an Jesus Christus finden. Dein Reich komme, deine Königsherrschaft soll sichtbar werden. Das betrifft aber auch uns Gläubige. Weil wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir gleichzeitig auch, deine Königsherrschaft soll auch in meinem Leben sichtbar werden. Manchmal ist es so bei uns als Gläubigen, dass noch nicht alle Bereiche von unserem Leben unter der Königsherrschaft von Jesus Christus stehen, sondern wir haben grundsätzlich unser Leben Jesus anvertraut, aber jetzt gibt es vielleicht den ein oder anderen Bereich, wo Jesus noch nicht die Mitte und das Zentrum unseres Lebens ist. Und da bitten wir, Herr Jesus, hilf du mir, dass ich im Glauben wachsen kann, dass du in allen Bereichen meines Lebens als König regieren kannst. Wenn Gottes Königsherrschaft in unserem Leben sichtbar werden soll, dann bedeutet das, Gottes Königsherrschaft soll sichtbar werden in unserem Familienalltag. Wie wir mit unserem Ehepartner umgehen, das soll sichtbar werden, Jesus ist mein König. Das soll am Ehepartner sichtbar werden. Oder an unseren Kindern, da soll das sichtbar werden, dass Jesus mein König ist. Oder am Umgang mit unseren Eltern, da soll das sichtbar werden in unserem Familienalltag. Es muss auch sichtbar werden in unserem Verhalten am Arbeitsplatz. Es muss darin sichtbar werden, wie wir uns für den Gemeindebau auch engagieren, dass uns das ein wichtiges Anliegen ist. Und jetzt ist mir noch etwas ganz wichtig, dass wir diese Bitte, dein Reich komme, tatsächlich auch als Bitte verstehen und nicht irgendwie als Druck. Wir dürfen beten, dein Reich komme. Wir wissen, Jesus herrscht noch nicht in perfekter Weise, auch nicht in unserem Leben als König. Aber wir dürfen bitten und dieses Anliegen haben wir ja, dass Jesus uns als wunderbare Werkzeuge braucht, dass noch mehr Menschen ihn kennenlernen dürfen, dass noch mehr der Gemeinde auch innerlich wachsen darf. Und da dürfen wir Jesus bitten, gebrauch du mich als dein Werkzeug, dass deine Königsherrschaft auch in meinem Leben wachsen darf, dass noch mehr Frucht entstehen kann. Wir müssen uns da nicht unter einen falschen Druck setzen, sondern wir dürfen Gott um Hilfe bitten, dein Reich komme. Und jetzt ist das Reich Gottes ja auch etwas, was noch zukünftig ist. Nämlich, wir wissen, Jesus Christus kommt eines Tages wieder. Und auch das ist ein Aspekt von dein Reich komme. Wir kennen ja das letzte Gebet von der Bibel, da heißt es, und der Geist und die Braut, die sprechen, komm Herr Jesus, komm bald Herr Jesus. Und Jesus kommt tatsächlich bald wieder. Wann genau, das wissen wir nicht. Wir wissen die Zeit und die Stunde nicht, aber wir wissen, Jesus kommt bald wieder. Und dann wird er sein Reich des Friedens aufrichten, wo Gerechtigkeit wohnt. Das tausendjährige Reich wird er etablieren, wo auf der ganzen Erde sichtbar werden wird, was für ein wunderbarer König Jesus ist. Und dein Reich komme, das erinnert uns daran, wir dürfen ja zukunftsorientiert leben. Hier auf dieser Welt, in unserer Gesellschaft, da erleben wir als Gläubige auf verschiedene Weise immer wieder Widerstände und Schwierigkeiten. Und trotz dieser Widerstände und Schwierigkeiten dürfen wir voller Hoffnung leben, weil wir wissen, Jesus kommt bald wieder. Das Gebet, dein Reich komme, Herr Jesus, komme bald wieder, das gibt uns Hoffnung und hilft uns positiv auf die Zukunft zu schauen. Wir müssen nicht an den widerwärtigen Umständen der Gegenwart zugrunde gehen, sondern wir dürfen positiv in die Zukunft schauen, weil wir die Königsherrschaft von Jesus Christus auch sichtbar hier auf der Erde erwarten dürfen. Und jetzt die dritte Bitte, die auf Gott gerichtet ist, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Diese Bitte ist deshalb so notwendig, weil Gottes Wille hier auf der Erde nicht automatisch passiert. Gottes Wille passiert auch nicht automatisch bei uns als Gläubige. Nur weil wir uns bekehrt haben und durch den Heiligen Geist die Wiedergeburt erlebt haben, bedeutet das nicht, dass wir automatisch immer nach dem Willen Gottes leben. Also wir leben im grundsätzlichen Willen Gottes, weil wir an Jesus Christus glauben, aber so in den Details, da passiert es, dass wir nicht immer nach dem Willen Gottes leben. Aber das ist uns ein Anliegen. Wir als Gläubige, weil wir an Jesus glauben, ist es uns ein grundsätzliches Anliegen, nach dem Willen Gottes zu leben. Und was bedeutet jetzt diese Bitte für uns, dein Wille geschehe? Das bedeutet, dass wir uns total dem Willen Gottes unterstellen wollen. So, wie es auch Jesus getan hat. Und wir wissen, was das für Jesus bedeutet hat, dein Wille geschehe. Das hat er nämlich im Garten Gethsemane gebetet. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist unser Anliegen, dein Wille geschehe. Das bedeutet, wir akzeptieren auch die Wege Gottes für unser Leben, die nicht einfach sind. Manchmal hat Gott für uns Wege parat, die sind nicht einfach. Aber die gehören zu seinem Plan. Wir wissen nicht Gottes Plan für unser Leben im Detail. Aber wir wissen, Gottes Plan ist der richtige Plan. Ist nicht immer ein einfacher Plan. Und wenn wir sagen, dein Wille geschehe, sagen wir, ich will Ja sagen zu den Wegen, wo Gott mich führt. Ich will Ja sagen zu den Wegen, die Gott für mich bereithält. Auch wenn das nicht immer leichte Wege sind. Also, das ist mir ein Anliegen, dass wir das lernen, so zu beten. Das ist ein Lernen. Das geht einem nicht. Jesus ging es auch nicht einfach über die Lippen. Dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir wollen nicht so beten, lieber Gott, hier ist mein Plan für mein Leben und jetzt segne bitte meinen Plan. So wollen wir nicht beten, sondern wir wollen beten, dein Wille geschehe, so wie du mich führst, so will ich das annehmen und will die Wege gehen, die du für mich bereithältst. Wir kommen nun zum zweiten Teil des Vaterunsers, wo es um die menschliche Ebene geht. Und diese menschliche Ebene ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil von unserem geistlichen Leben. Also geistlich leben, das bedeutet nicht einfach nur ich und Gott, ich und die Bibel, ich und das Gebet, sondern wir sind von Gott auch in diese Welt gesandt. Und in dieser Welt, da haben wir verschiedene Bedürfnisse. Wir müssen eine Nahrung aufnehmen, wir müssen arbeiten und so weiter und so fort. Wir haben gesundheitliche Bedürfnisse. Und das ist ganz wichtig. Wir stehen auch in einem Beziehungsumfeld hier in dieser Welt. Und gerade das Leben in der Welt als Christ, das dürfen wir nicht ausklammern, sondern das ist ein wichtiger Bestandteil, quasi auch das Bewährungsumfeld von unserem geistlichen Leben. Und deshalb gibt es auch diesen zweiten Teil vom Vaterunser. Zunächst heißt es hier, gib uns heute unser tägliches Brot. Wahrscheinlich hat niemand von uns das als ernstliches Gebetsanliegen. Herr, gib uns heute mein tägliches Brot, weil das Brot, das können wir günstig in der Mikro oder im Koop kaufen oder in der Bäckerei. Aber für viele Menschen auf dieser Erde ist das keine Selbstverständlichkeit. Viele Menschen auf dieser Erde leben nicht aus dieser materiellen Fülle heraus, wie wir das tun. Für sie ist das tägliche Brot keine Selbstverständlichkeit. Und auch für uns ist es gut, wenn wir das tägliche Brot nicht als eine Selbstverständlichkeit erachten, sondern dass wir Gott dafür immer wieder auch danken. Letztlich ist es ja so, dass wir Gott nicht nur das Brot zu verdanken haben, sondern unser ganzes Leben haben wir eigentlich Gott zu verdanken. Und ihm wollen wir als Geber aller Gaben auch immer wieder Dank geben. Dank zurückgeben. Gott versorgt uns mit dem täglichen Brot und mit so vielen anderen. Und da wollen wir aus einer dankbaren Haltung Gott gegenüber leben. In unserer Welt sind wir ja sehr geprägt, zumindest hier in der Schweiz, von der Leistungsmentalität. Die Leistungsmentalität ist nicht unbedingt per se was Schlechtes, das hat auch was Gutes an sich. Aber bei der Leistungsmentalität, da kommt manchmal etwas zu kurz. Weil bei der Leistungsmentalität, da denken wir folgendermaßen, ich arbeite, ich verdiene mein Geld, und dann kann ich mein Essen und andere Sachen mir leisten und ich habe es mir verdient. Und diese Denkweise, ich leiste und ich habe es mir verdient, die führt letztlich dazu, dass wir mit uns selbst zufrieden sind. Ich kann es ja selber machen. Und dann sind wir mit uns selbst zufrieden und vergessen dabei, dass wir eigentlich dem Geber aller Gaben alles zu verdanken haben. Das tägliche Brot haben wir ihm zu verdanken und unser Leben. Wir haben Gott alles zu verdanken und wir wollen nicht selbstzufrieden werden, sondern aus einer dankbaren Haltung Gott gegenüber herausleben. Wir wollen beachten, Gott, er ist der Geber aller Gaben. Übrigens noch ein kleiner Hinweis. Wenn wir aus Dankbarkeit Gott gegenüber herausleben, können wir auch sehr viel schöner genießen. In Prediger 3, Vers 13, da gibt es einen schönen Vers, da heißt, denn wer da auch isst und trinkt bei all seinen Mühen, Leistung, wir leisten etwas und tun uns Dinge erarbeiten und dankt Gott dabei. Und jetzt danken wir Gott, dass wir arbeiten konnten und uns die Nahrung verdienen konnten und dass er es hat wachsen lassen. Wir wollen aus Dankbarkeit Gott auch gegenüber herausleben. Auch das ist eine Gabe Gottes. Achten wir mal drauf, wenn wir selbstzufrieden da irgendwie unsere Nahrung aufnehmen, das ist was anderes, wie wenn wir voller Dankbarkeit unsere Nahrung aufnehmen. Oder wenn wir eine schöne Bergtour machen und dann sehen wir das Bergpanorama und denken, das habe ich mir jetzt erarbeitet. Oder wenn wir denken, jetzt habe ich eine anstrengende Tour hinter mir und dann danken wir Gott für dieses wunderschöne Bergpanorama. Das ist viel, viel ein höherer Genuss, wenn wir Gott dafür danken können. Aber das nur als Klammerbemerkung. Wenn wir in den ersten Bitten des Vaterunsers gesehen haben, worum es im Leben als Christ geht, nämlich, dass wir ein Leben ganz zu Gottes Ehre führen, unser Leben ganz auf das Reich Gottes ausrichten und ganz danach streben, nach dem Willen Gottes zu leben, da sind wir froh und dankbar, dass Jesus uns auch lehrt, hier in diesem Gebet um Vergebung zu bitten. Und vergib du unsere Schulden. Ohne die Vergebung unserer Schuld, auch als Gläubiger, als Jünger Jesu, da wären wir arm dran. Es ist ein Vorrecht, dass auch wir als Gläubiger nicht im Perfektionismus leben müssen, sondern dass wir auch als Gläubiger immer wieder Jesus unsere Schuld, unsere Sünde bekennen dürfen und Reinigung von unserer Ungerechtigkeit bekommen können. Doch die Bitte und vergib du uns unsere Schuld, die geht noch weiter. Es heißt hier nämlich, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus erklärt diese Bitte selbst in den Versen 14 und 15. Das sind ganz ernste Worte, die wir uns auch zu Herzen nehmen wollen. Jesus sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Klare Worte sind das und an denen dürfen wir nichts wegdiskutieren. Die müssen sogar da stehen bleiben, wie sie stehen. Wenn wir nur egoistisch die Vergebung Gottes für uns in Anspruch nehmen wollen, aber nicht bereit sind, auch denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind, da sind wir keine Heiligen, sondern da sind wir Scheinheilige. Da sind wir Scheinheilige. Wir lassen nämlich Jesus nicht als unseren König über unser Leben regieren und haben von daher auch nicht Anteil am Reich Gottes, weil wir Jesus ja nicht als Herr über unser Leben regieren lassen. Ich weiß, manchmal ist es ganz, ganz schwierig, Menschen zu vergeben, weil Menschen, die können uns viel Böses antun. Menschen können manchmal so fies zu uns sein und uns tiefe innere Wunden zufügen. Und das zu ertragen ist unglaublich schwer. Und doch sind wir herausgefordert, ihnen zu vergeben. Und vergib du uns die Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vielleicht hat der ein oder andere von uns auch da Umkehr nötig, dass wir wirklich auch vergeben. Ich möchte noch zwei, drei Worte zum Thema Vergeben sagen. Vergeben und Versöhnen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Vergeben können wir auch einseitig. So wie Jesus vergeben hat am Kreuz von Golgatha, wo er von den Leuten ans Kreuz genagelt wurde, da hat Jesus gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manchmal haben die Leute, die uns Böses antun, ja keine Ahnung, wie tief uns ihre Worte treffen und innerlich verletzen oder was ihre Taten bei uns auslösen. Und da ist es wichtig, dass wir beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dass wir ihnen das Böse nicht anrechnen und ihnen nicht ständig nachtragen. Achten wir mal drauf. Wenn der andere mich verletzt und der keine Ahnung hat, wie sehr mich das verletzt hat, Und ich trage ihm ständig das nach. Was macht es mit mir? Ich werde bitter. Ich habe einen inneren Groll. Ich werde zornig. Aber doch nicht der andere. Und das macht mich dann innerlich krank. Und vergeben, das bedeutet loslassen. Ich trage dem anderen das nicht mehr nach. Vater, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut, was er mir angetan hat. Das dürfen wir beten. Und Jesus möchte uns dabei helfen, zu vergeben. Was ist der Unterschied zwischen vergeben und versöhnen? Versöhnen, das ist immer eine beidseitige Angelegenheit. Zum Versöhnen braucht es zwei Personen. Nämlich die Person, wo vergibt, und die Person, wo um Vergebung bittet. Wenn jemand erkannt hat, ich bin ja schuldig geworden, und zeigt Treue, sagt, du, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung, und der andere spricht die Vergebung aus, dann findet Versöhnung statt. Die Beziehung, die wird wieder gekittet. Versöhnen, das können wir nicht immer machen. Paulus schreibt an einer Stelle, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Nicht immer liegt es an uns. Wir können bereit sein zu vergeben, aber der andere kann irgendwie seine Schuld gar nicht eingestehen und es kommt einfach nicht zur Versöhnung. Aber wenn wir Vergebungsbereitschaft haben, da tun wir das, was uns möglich ist, so viel an euch liegt. Aber nicht immer ist es möglich. Ja, wir wollen bereit sein, allen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und wollen, dass unsere dazu beitragen, dass Versöhnung stattfinden kann. Auch wenn das nicht immer dann auch in der Realität so weit kommt. Aber wir wollen unseren Teil dazu beitragen, der uns möglich ist. Wir kommen zur letzten Bitte vom Vater unser. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Eine merkwürdige Bitte. Da bittet man, dass Gott uns nicht versuchen soll. Ja, führt Gott uns denn in Versuchung und wir müssen ihn darum bitten, bitte Gott, tu das bitte nicht, denn das ist nicht so gut für mich, wenn du mich versuchst und so. Wie genau sollen wir das verstehen? Also, wir müssen das nicht so verstehen, dass Gott uns versucht. Denn der Jakobus schreibt ganz klar in Jakobus 1, Vers 13, dass Gott niemand zum Bösen versucht. Gott versucht uns nicht. Aber wieso steht das denn da? Von der griechischen Grammatik her kann man das auch so übersetzen. In manchen Bibelübersetzungen ist das auch so. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Lass nicht zu, dass der Böse uns versucht oder in der Versuchung zum Abfall bringt. Und der Nachsatz, der sagt das ja auch ganz eindeutig, sondern errette uns von dem Bösen. Das heißt, der Böse versucht und wenn wir jetzt vom Bösen versucht werden, da dürfen wir Gott um seine Hilfe bitten. Der Böse, der versucht uns ja auf verschiedene Arten und Weisen. Einmal, indem er selbst aktiv ist, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber dann werden wir auch versucht durch unsere eigenen Begierden, durch die eigenen Lüste. Und dann gibt es auch die weltlichen Begierden von unserem Umfeld, was wir sehen und so. Auch das kann uns zur Versuchung werden. Es gibt ganz viele Einfallstore in unserem Leben, ganz praktisch, wo wir versucht werden und wo wie eine Einfallstore sind, dass wir wie vom Glauben auf eine falsche Richtung kommen. Es gibt da zum Beispiel die Habgier. Immer mehr haben wollen. Und das ist gar nicht so einfach, dem zu widerstehen, weil es gibt in unserer Gesellschaft eine ganze Industrie, die ist darauf spezialisiert, die Habgier zu fördern. Das nennt man die Werbeindustrie. Die Werbeindustrie, die ist dazu da, uns quasi das immer mehr haben wollen, schmackhaft zu machen, die Habgier anzukurbeln, immer mehr Luxus haben wollen. Und das sind Millionen von Franken, die da jährlich ausgegeben werden. Oder ich weiß nicht, vielleicht sind es sogar Milliarden von Franken, die dafür ausgegeben werden. Ein anderes Einfallstor ist das Internet und die modernen Medien. Das Gamen ist bei jungen Leuten teilweise ein großes Einfallstor, dass man sich stundenlang einfach mit dem Game auseinandersetzt. Oder auch die Internetpornografie, das ist auch ein Problem bei vielen gläubigen Christen. Und das ist ein Einfallstor für die Sünde, und es ist schade, wenn man dem einfach Raum gibt. Und wo da die Sünde Einzug gehalten hat, da braucht man Umkehr. Manchmal ist es auch sehr hilfreich, gerade bei Sünden, wo man nicht lassen kann, wo man nicht selber loskommt, da auch seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jemandem, wo man auch Rechenschaft abgeben kann. Das sind Einfallstore für die Versuchung. Auch der Alkohol kann so etwas sein. Oder nicht nur der Alkohol, sondern auch der Workohol. Dass man einfach zu viel arbeitet und vor lauter irdischer Arbeit gar nicht das Streben nach dem Reich Gottes im Auge hat. Auch das kann wie ein Einfallstor zur Sünde sein, dass man einfach eine falsche Prioritätensetzung im Leben hat. Diese Dinge, die uns versuchen, die können sehr mächtig sein. Die können uns übermächtig erscheinen. Und gerade wenn man in so einem Ding gefangen ist, da kann man den Eindruck haben, und ich komme da nie mehr raus. Das Vaterunser, das lehrt uns, es gibt jemand, der ist mächtiger wie der Böse. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Gott hat die Macht, uns vor dem Bösen zu erretten. Wenn wir versucht werden, hat er eine noch größere Macht. Er kann machen, dass die Versuchung nicht so groß wird, dass wir fallen, sondern dass wir ihr auch wieder streben können mit Gottes Hilfe. Es heißt nämlich am Ende vom Vater unser: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist wohltuend, dass Jesus uns nicht lehrt: Wenn ihr mit Versuchungen zu kämpfen habt, dann müsst ihr halt euch stärker anstrengen. Dann müsst ihr einfach disziplinierter sein und euch mal so richtig zusammenreißen. Nee, das lehrt uns Jesus nicht. Wenn wir mit Versuchungen zu kämpfen haben, da dürfen wir uns an den wenden, der stärker ist als alles. Wir dürfen uns an den lebendigen Gott wenden und dürfen mit seinem Eingreifen, mit seinem rettenden Eingreifen rechnen. Amen. Ich schlage vor, dass wir jetzt noch miteinander das Vaterunser beten. Weil es ist nicht verboten, genau das zu beten, auch wenn wir uns an der Orientierung, inhaltlichen Orientierung halten wollen. Wir beten das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.